Ja, ich freue mich, euch auch ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Ich will noch zum Anfang beten. Herr, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt in dein Wort hineinschauen dürfen. Ich bitte dich darum, dass, wie wir es gerade gesungen haben, dass du zu uns redest, dass du uns Ruhe gibst, dass du mir deine Worte gibst und dass du, ja, diesen Abend gebrauchst, um uns zu verändern. Amen. Jeder von euch kennt wahrscheinlich die Situation, in welcher man vor seinem Haus steht und darauf wartet, abgeholt zu werden. Also früher war das so, das ist schon ein bisschen her, da war ich so 14, 15, 16, das ist auch schon ein bisschen länger her, da gab es noch nicht so viele Smartphones und so. Ich hatte, glaube ich, schon eins gehabt, aber ich habe auch kein Internet gehabt, also keine mobilen Daten. Das heißt, wenn ich draußen stand, dann war das halt so, ja, dann stehe ich halt draußen und warte ich einfach. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wahrscheinlich kennt ihr das schon. Und meistens wurde ich dann zur Gemeinde abgeholt und dann heißt es, okay, ich hole dich 17:45 ab. Und dann gehst du so raus, ist 43, denkst du, okay, ich bin jetzt pünktlich. Und dann wartet man so die ersten 2 Minuten, denkst du, okay, ich bin ja immer noch zu früh. Und dann irgendwann so, ja, so 5 Minuten weiter, schon 50, immer noch nicht da. Und irgendwann wird es schon so ein bisschen hibbelig, so, ja, was mache ich jetzt? Da habe ich immer gedacht, okay, bleibe ich jetzt stehen oder... Ja, gehe ich jetzt doch rein, frage noch meine Mama, was ich machen soll oder ob sie mich fährt oder soll ich anrufen oder soll ich warten? Vielleicht kommt der und gucke immer, oh, welche Autos kommen jetzt. Ist es der, der mich jetzt abholt oder nicht? Und ja, die Situation war irgendwie immer so unangenehm und so hibbelig. Aber ich weiß nicht, warum das bei euch so ist, aber ich habe bei mir nachgedacht, warum es bei mir so war. Und das war, weil ich dann irgendwann mal dachte, so, hat er mich jetzt vergessen? Also, wenn er kommt, okay, wenn er zu spät kommt, ist auch okay, aber hat er mich vergessen? Und ich glaube, deswegen macht es die Situation so, ja, so hibbelig. Hält er sein Wort oder vergisst er es? Und genau darum soll es heute gehen, um diesen Punkt, Worte zu halten. Man sagt etwas, man verspricht etwas, man sagt Ja zu etwas und man soll es auch dran halten. Und dieses Beispiel halt vom Abholen ist ein sehr klassisches Beispiel und ein sehr einfaches Beispiel, aber trotzdem will irgendwie jeder von uns so eine Sorte von Mensch werden. So dieses, man sagt das und jeder weiß, okay, hey Mann, er hat es gesagt, genau so meint er das. Und wir wollen ernst genommen werden. Wir wollen das Vertrauen von den Leuten haben. Und es fühlt sich auch eigentlich richtig gut an. Man sagt etwas und man hält es aus. Also ich sage, okay, ich hole dich ab. Und dann hole ich dich auch ab. Oder ich sage, ich bereite was vor für die Präsentation und dann ist die Präsentation und du hast es richtig gut vorbereitet. Oder du sagst, hey, ich will mich daran ändern und du änderst dich darin. Oder du sagst, diese Sünde, diese Gewohnheit, die lege ich ab oder die, ja, gegen die kämpfe ich, das will ich nicht mehr. Und dann machst du es auch. Und ich kenne es zumindest von mir und denke mir so, ja, es fühlt sich irgendwie gut an, es fühlt sich richtig an. Und andererseits lieben wir auch solche Menschen, bei denen wir wissen, okay, dieser Mensch ist ehrlich zu mir und ich weiß, egal was dieser Mensch sagt, er hält es auch. Und irgendwie hat ja schon jeder diesen Wunsch, so eine Person zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort integer kennt, ob das mal jemand von euch gehört hatte, aber das beschreibt sozusagen eine Person, die, wenn ihr etwas sagt, dass sie so ist. Und niemand würde von euch sagen, okay, ich will gerne eine integre Person werden, aber trotzdem ist dieser Wunsch da, was ich gerade beschrieben habe, eine Person zu sein, der man vertraut und der dieses Wort auch wirklich was, ja, was zu bedeuten hat. Und das wollen wir uns anhand von Jakobus heute anschauen. Und ich habe dieses Thema genannt, was redet lauter? Deine Worte oder dein Leben? Weil darum geht es ja oft, so dieses, wir können viel reden, aber zum Schluss, was machen wir auch? Und heute habe ich mir gedacht, mache ich keine PowerPoint, sondern ich habe heute Mittag so ein bisschen gespielt. Und jetzt habe ich also ein bisschen Lego dabei. Und ich weiß nicht, ob das klappt oder ob ihr, also wahrscheinlich könnt ihr auch nichts lesen, weil das alles so klein ist. Aber ich sage euch, was da drauf steht. Und zwar will ich mit euch heute ein Haus bauen. Und ich habe ein bisschen Lego dabei. Und dieses Haus sozusagen, ich habe es zumindest so probiert. Wenn es fertig ist, dann soll dieses Haus einen Menschen darstellen, der integer ist. Also hier oben steht ja oder integrer Mensch. Ich habe es erstmal falsch geschrieben. Aber das ist sozusagen das Ziel für heute, ein Haus zu bauen, beziehungsweise sich anzuschauen, was gehört zu so einem Haus dazu. Weil dieses Dach, das kann ich ja nicht einfach auf den Boden stellen. Es ist ja kein Haus, sondern dieses Haus braucht ein Fundament und braucht auch irgendwelche Säulen oder Wände, damit man dieses Dach oben drauf stellen kann. Und genau darum soll es halt, also ich versuche es heute so ein bisschen darzustellen, ein Mensch zu werden, der, wie es hier dran steht, ein Ja ist und ein Nein. Aber lass uns mal Jakobus aufschlagen, Jakobus 5, ich lese Vers 12, das ist unser Text heute, Jakobus 5, Vers 12. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja, Ja und euer Nein, Nein, damit ihr nicht unter Gericht fallt. Das ist unser Text, den wir anschauen wollen und ich will einfach ganz vorne beginnen. Und zwar beim Fundament und auch bei diesem Vers ganz vorne, er sagt, dass wir nicht schwören sollen. Und dann wäre vielleicht die Frage gut zu klären, was ist überhaupt Schwören? Weil das habe ich mich nämlich gefragt. Wir sagen es ja so oft, dieses, ja, ich schwöre. Und ich habe es versucht, in meinen Worten so darzustellen. Schwören ist ein Verstärken oder ein Bekräftigen einer Aussage. Also man bindet sich sozusagen selbst an einen Vertrag. Ich weiß nicht, ob man das so sagen könnte. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich schwöre bei meinem Leben, dass ich das nächste Mal pünktlich komme. Und so wie ich es richtig verstanden habe, wenn ich dann zu spät kommen würde, dann denke ich, müsste ich mich umbringen oder halt irgendwie mein Leben abgeben. Aber im Normalfall schwört man nicht auf irgendwelche Kleinigkeiten oder kleine Dinge. Also dass ich sage irgendwie, ich schwöre auf diesen Duplostein und dann, wenn ich das nicht schaffe, dann gebe ich den Duplostein. Sondern man schwört auf wirklich, ja, sehr wichtige Dinge, wertvolle Dinge. Und Jesus hat es auch in seiner Bergpredigt gesagt, ich lese Matthäus 5, 33-37. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs, noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede sei aber ja, ja, nein, nein. Was aber mehr als dieses ist, aus dem Bösen. Jesus sagt in diesem Abschnitt, wir sollen nicht schwören und begründet es damit, dass wir unsere Haare nicht färben können. Wir können es nicht weiß und nicht schwarz machen. Aber warum begründet er es irgendwie so ein bisschen, bisschen merkwürdig? Damals war das so bei den Juden, dass sie halt oft auf Himmel oder auf Erde geschworen haben oder auf Jerusalem oder beim Tempel, also bei so ganz, ganz großen Dingen. Aber Jesus sagt, schaut mal, ihr könnt nicht mal ein Haar bei euch ändern. Ihr könnt es nicht weiß und nicht schwarz machen. Also anders gesagt, du hast überhaupt keine Macht. Du hast über gar nichts Macht. Du kannst den Himmel nicht verändern, du kannst die Erde nicht verändern, du kannst Jerusalem nicht verändern, du kannst dich selbst auch irgendwie überhaupt nicht verändern. Du hast gar nichts im Griff. Und wenn du jetzt sagst, ich schwöre bei diesem oder bei jedem, dann ist es nichts anderes wie, du plapperst einfach leere Worte. Weil was nützt es, wenn ich sage, ich schwöre jetzt beim Himmel und dann halte ich das nicht, aber was passiert dann? Also ich kann ja nichts dran ändern und niemand von euch kann was dran ändern. Und es sind einfach nur leere Worte, die man einfach nur so ausspricht. Und dass es nicht nur leere Worte sind, die man ausspricht, sondern vielmehr, man sündigt darin sogar, weil er eben sagt, dass man unter Gericht gezogen wird. Also wir schwören bei etwas, was wir nicht halten können. Also diesen Schwur können wir nicht aufrechterhalten. Und wenn wir das nicht können, dann ist es eine falsche Aussage und damit kommen wir unter das Gericht. Also kurz gesagt, wir können nicht einfach schwören, weil wir es sowieso nicht einhalten können, diesen Schwur. Also wir schwätzen einfach nur. Nun aber, nachdem wir diese Frage beantwortet haben, was Schwören ist und dass wir das eben nicht können, will ich kurz darauf eingehen, dass Gott es eben doch kann, weil Gott eben jemand anders ist. Gott ist ein Gott, der Wahrheit ist. Gott ist ein Gott, der, wenn er etwas sagt, auch machen kann. Und wenn er bei etwas schwört, dann wissen wir ganz genau, er kann es verändern. Er kann den Himmel verändern, er kann die Erde verändern, er kann Jerusalem verändern. Er kann alles verändern, weil er eben Gott ist. Und somit ist sein Schwur auch wirklich ein Schwur, der Gewicht hat, der auch wirklich umgesetzt werden kann. Und deswegen kann Gott schwören. Aber andererseits muss Gott nicht schwören, weil er sowieso Wahrheit ist. Also Gott, alles, was er spricht, egal was er sagt, das stimmt zu 100% und das ist Wahrheit. Und somit fangen wir an hier bei meinem Konstrukt. Ich habe das mal hier so versucht zu bauen, und zwar ein Fundament von diesem Haus. Und dieses Fundament, ich lese es euch vor, wenn ihr es nicht lesen könnt. Gott ist Wahrheit. Also sozusagen, das ist die Grundlage für dieses Haus, das wir bauen wollen. Und irgendwie hört es sich voll simpel an, die Grundlage, aber dass Gott Wahrheit ist, ist so wichtig, weil dieses Haus darauf steht. Wir sagen, Gott ist Wahrheit und wir eben nicht. Wir können es nicht. Wir können nicht so schwören wie Gott. Und wir können unser Wort auch nicht so halten wie Gott, aber Gott kann es schon. Und ich will es anhand von zwei einfachen Beispielen klar machen, dass Gott Wahrheit ist. Und diese Beispiele kennt wahrscheinlich jeder von euch, aber trotzdem glaube ich, dass es sehr, sehr wichtige Beispiele sind. Und das erste Beispiel ist die Irrtumslosigkeit der Schrift. Habt ihr bestimmt schon mal wieder gehört, dass die Bibel ohne Fehler ist. Die Bibel widerspricht sich nicht und die Bibel ist absolut Wahrheit. Alles, was in der Bibel steht, ist richtig, weil es Gott gesagt hat. Also die Bibel ist nichts anderes, wie Gott hat gesprochen und jemand hat aufgeschrieben. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen betone ich das auch hier. Und obwohl es irgendwie so eine, man könnte sagen, ja eine trockene Theorie ist, ist es für unser Leben so wichtig und deswegen versuche ich das hier auch so klar und deutlich zu sagen, für jeden von euch, dass die Bibel das Wichtigste ist. Die Bibel ist die Wahrheit und wenn jemand die Bibel aus seinem Leben rausnimmt, wenn jemand sagt, ja, die Bibel ist nicht ganz so richtig oder ah ja, hier gibt es so ein paar Verse oder die Schöpfungsgeschichte, ob das wirklich 7 Tage waren, da können wir eines machen, wir können hier diese Türen zumachen, jeder fährt nach Hause, wir verkaufen das Gemeindehaus und jeder lebt sein Leben selbst ohne die Gemeinde. Weil wenn ihr die Bibel aus eurem Leben hinaustut, wenn wir die Bibel nicht mehr beim Vollen nehmen, dann haben wir unser Fundament eben einfach abgerissen. Wir haben unser Fundament einfach weggeschmissen. Und ich habe einfach dazu noch ein paar Stellen, wenn jemand mitschreiben will. Johannes 17, Vers 17, Matthäus 5, Vers 18, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 2. Petrus 1, Vers 21. Und das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, um diese Wahrheit zu verdeutlichen, ist, dass wir von unserer Rettung gewiss sein können. Wir können uns sicher sein, wenn Gott uns gerettet hat, dann wird es auch so bleiben. Dann werden wir eben eines Tages bei ihm im Himmel vor den Toren stehen. Weil, wenn wir etwas glauben, wenn wir an Gott glauben, was machen wir dann? Dann stellen wir eigentlich unser ganzes Leben um. Wir treffen alle unsere Entscheidungen aufgrund von unserem Glauben. Wir entscheiden uns für eine Ehe, für eine gottgewollte Ehe. Wir entscheiden uns für Kinder. Wir entscheiden uns für eine gottesfürchtige Erziehung von den Kindern. Wir entscheiden uns, ehrlich zu sein. Wir entscheiden uns, in Reinheit zu leben. Wir entscheiden uns, liebevoll mit den Menschen umzugehen. Wir entscheiden uns, unseren Mitmenschen zu vergeben. Wir entscheiden uns, früher aufzustehen, um die Bibel zu lesen. Und wir stellen alle unser ganzes Leben um. Aber was für ein Glaube wäre es, wenn wir zum Schluss uns nicht sicher sein könnten, okay, sind wir jetzt gerettet, sind wir nicht gerettet? Nein, wir sind gerettet, nicht weil wir all das gemacht haben, sondern wir sind gerettet und deswegen machen wir das alles. Und darauf können wir vertrauen. Wir können darauf vertrauen, wenn Gott sein Wort gibt, dass wir gerettet sind. Wenn Gott sein Wort gibt, dass er diese Rettung vollenden wird, dann wird er das auch tun. Ich will kurz 2 Verse vorlesen. Römer 8, Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Niemand wird es uns scheiden können. Niemand wird uns aus dieser Hand entreißen können. Und ein anderer Vers, Philipper 1, Vers 6, in dem ich eben darin guter Zuversicht bin, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und das ist das zweite Beispiel und mir liegt es auch sehr am Herzen, es euch wirklich auch so zu sagen und auch vor allem für die vielleicht, die zweifeln oder die auch immer wieder entmutigt sind, die sich nicht sicher sind, wir dürfen darauf vertrauen. Wenn Gott es in seinem Wort sagt, dann dürfen wir ihn beim Wort nehmen. Warum? Weil Gott Wahrheit ist. Nun, aber die Frage, vielleicht jetzt so im Raum steht, so dieses, okay, Max, irgendwie hast du dein Thema so ein bisschen ja, zusammenhanglos angefangen. Du hast, okay, ein bisschen über Schwören geredet, dann hast du darüber geredet, dass Gott Wahrheit ist und dann noch diese zwei Beispiele mit der Bibel und der Rettung. Also irgendwie passt es ja nicht so ganz zu dem Ziel, wo wir ja eigentlich hinwollen, zu diesem, ja, zu diesem Dach. Aber das alles hat schon einen Zusammenhang. Das alles hängt folgendermaßen zusammen. Wir haben gesehen, wir können nicht schwören. Wir haben gesehen, Gott kann schwören und Gott ist diese hundertprozentige Wahrheit. Und jetzt fordert uns Jakobus dazu auf, dem nachzueifern, dem nachzukommen und zu sagen, okay, du, der du jetzt ein Christ bist, du sollst jetzt so leben, wie Gott es lebt. Du sollst so leben, dass deine Worte Wahrheit sind und dein Reden eben glaubwürdig ist. Dass deine Worte nicht leer sind, sondern mit Gewicht und dass deine Worte auch etwas wert sind. Und jetzt ist es auf einmal so ein Punkt, wo sich vielleicht jeder von euch fragt, okay, aber das ist schon leicht gesagt, aber ganz ehrlich, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, alles, was ich sage, zu halten. Ich schaffe das nicht, dieses integre Leben zu leben. Und trotzdem, ja, fordert uns Jakobus auf. Und wenn ich ehrlich bin, auch in meinem Leben fängt es schon damit an, dass ich auch oft unpünktlich bin. Wenn ich sage, okay, ich komme um 18 Uhr, aber ich komme nicht um 18 Uhr, dann fängt es schon in so einer Kleinigkeit an, ja, wo es oft scheitert. Und trotzdem wollen wir uns aber ja, dieser Aufgabe widmen und wollen uns damit auseinandersetzen, okay, aber wie kann ich es trotzdem versuchen anzustreben? Wie kann ich es trotzdem versuchen zu erreichen? Und wir werden nie so sein wie Gott. Wir werden nie alle Worte von uns halten können. Aber unsere Aufgabe und unsere Möglichkeit ist auch, dem immer näher zu kommen. Und ich habe ja, ganz konkret vier Bereiche mitgebracht, die auch ja, Jakobus mehr oder weniger in seinem Text sagt, die ich ganz konkret machen will und wo ich ganz konkret ja, euch aufzeigen will, an diesen Bereichen können wir arbeiten und in diesen Bereichen können wir Gott um Hilfe bitten und in diesen Bereichen können wir ja, verändert werden. Ich will nochmal daran erinnern, an dieses Thema, wie ich das genannt habe. Was redet lauter, deine Worte oder deine Taten? Und diese vier Bereiche, damit will ich anfangen. Und zwar will ich mit dem ersten Bereich anfangen. Ich muss nur kurz gucken, welcher der erste Bereich ist. Und zwar einen klaren Standpunkt. Hier steht Standpunkt drauf. Wahrscheinlich kann man das nirgends lesen, aber ihr glaubt es mir einfach, dass hier Standpunkt drauf steht. Das ist der erste Baustein für dieses Haus. Nun, die erste Bedeutung eben von diesem Ja, würde ich ganz praktisch machen, dass es ein klarer Standpunkt ist. Was meine ich damit? Es ist eine, ja, dass unser Standpunkt eben in dem Sinne klar ist, zum Beispiel, es fängt damit an, bist du ein Christ oder bist du kein Christ? Bist du gerettet oder bist du nicht gerettet? Das ist der erste Standpunkt, bei dem es anfängt. Das ist der erste Standpunkt, den du ganz klar beantworten musst. Kannst du sagen, ja, ich bin gerettet oder ich bin nicht gerettet? Aber dann geht es auch weiter. Wenn du sagst, okay, ich bin gerettet, dann frage ich dich weiter, warum bist du denn nicht getauft? Oder bist du getauft? Es ist auch ein weiterer Punkt, wo wir einen klaren Standpunkt haben können. Aber dann geht es auch dort weiter, okay, wenn du jetzt getauft bist, aber zu welcher Gemeinde gehörst du? Gehörst du überhaupt zu einer Gemeinde? Und auch das, da merken wir, okay, da brauchen wir einen klaren Standpunkt. Ich gehöre zu dieser Gemeinde oder zu jener Gemeinde. Und so merken wir, okay, in unserem Leben brauchen wir irgendwie Standpunkte. Nicht die Wischiwaschi sind, sondern die ganz klar und ganz deutlich sind. Die heutige Jugend oder eher gesagt die junge Gesellschaft, also sozusagen in unserem Alter, wahrscheinlich auch viele von uns leiden unter FOMO. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort schon mal gehört habt. Bestimmt habt ihr es schon mal gehört. Fear of missing out. Und wir haben uns oder wir haben oft Angst davor, uns bei etwas festzulegen. Also wir versuchen bis zum Schluss alle Optionen, die wir haben, irgendwie noch so offen zu halten. Und im letzten Moment, wenn wir genau wissen, okay, das ist die beste Option, ja, okay, dann kann ich mich schon dafür entscheiden. Aber trotzdem will ich bis zum Schluss alle Optionen haben und dann kann ich mich schon entscheiden, wenn ich es genau weiß. Also ein kurzes Beispiel, du planst deine Woche und du weißt, okay, Jugend ist Freitagabend 20 Uhr und das schon seit 20 Jahren der Gemeinde. Und deine Freunde wollen was unternehmen. Deine Freunde, die fragen dich, willst du mitkommen in die Stadt? Und du überlegst so und du schiebst diese Entscheidung auf bis Freitag. Bis Freitagnachmittag schiebst du sie auf, und obwohl du weißt, okay, Jugend ist eigentlich Freitagabend, aber meine Freunde machen vielleicht schon was. Und dann Freitagnachmittag sagst du, okay, Mann, ich komme nicht zur Jugend, stimmst aufs Nein ab in der Gruppe und machst es mit deinen Freunden. Aber wenn du ehrlich bist, wenn deine Freunde nichts gemacht haben, dann wärst du schon in die Jugend gekommen. Und so merken wir, wir wollen oft nicht diese Entscheidung treffen. Wir wollen oft nicht diesen klaren Standpunkt haben. Wir wollen oft nicht diese Verantwortung tragen, weil vielleicht, wer weiß, vielleicht verpasse ich ja was. Vielleicht entscheide ich mich jetzt dafür, aber dann kommt eine so gute Option, eine so gute Möglichkeit und dann bereue ich das voll. Und ja, das ist auch der Grund, warum heute so wenig geheiratet wird. Denn wenn man heiratet, hat man auch einen festen Standpunkt für das ganze Leben. Aber diesen klaren, festen Standpunkt können wir als Menschen, können wir als Christen nicht erreichen, wenn dieser feste Standpunkt irgendwo hier im Raum rumsteht. Nein, dieser feste Standpunkt muss, und das ist wirklich ein Muss, auf diesem Fundament draufstehen. Es muss auf dem Fundament draufstehen, dass Gott die Wahrheit ist. Weil ohne diese Wahrheit, ohne Gott als Wahrheit, können wir als Menschen nie, und das meine ich so, nie einen festen Standpunkt haben. Und deswegen will ich dich auch ganz konkret fragen, wie sieht es in deinem Leben aus? Ich will dir einfach diese Fragen stellen, wo du dich selbst fragen kannst, okay, wo ist mein Standpunkt? Bist du gerettet, bist du nicht gerettet? Ja oder nein? Bist du getauft oder nicht? Zu welcher Gemeinde gehörst du? Aber jetzt wird es noch schwerer. Lebst du ganz mit Gott oder nicht? Und hast du Angst davor, etwas zu verpassen? Und willst dich deswegen nicht festlegen? Zögerst oft deswegen an Entscheidungen? Und diese Fragen, die kann jeder selbst beantworten. Und diese Fragen werden auch relativ klar, ja, und schnell beantwortbar sein. Nun, aber diese Aussage, euer Ja sein Ja, bedeutet auch, dass wir klar kommunizieren. Also ich habe hier drauf geschrieben, Kommunikation. Es ist auch noch kleiner geschrieben wahrscheinlich. Aber hier steht Kommunikation drauf. Und das ist der zweite Baustein. Denn dieses Ja, Ja ist ganz klar. Und ich will ein einfaches Beispiel machen. Und zwar, wahrscheinlich kennen es die meisten von euch, stellen uns ein Szenario vor. Ein Mädchen und ein Junge sind in einer Beziehung und dann sind sie zusammen unterwegs in der Gruppe. Und abends wird es immer kälter. Und ja, das Mädchen hat nur so ein T-Shirt angehabt. Und der Junge hat sich aber eine Jacke mitgenommen, weil er dachte, ja, abends ist halt kalt. Und dann laufen die so und das Mädchen sagt nichts, aber ihr wird es immer kälter. Und der Junge denkt sich halt so, ja, keine Ahnung, er denkt einfach nicht darüber nach. Und das Mädchen sagt nichts und der Junge fragt nicht. Und was passiert? Ein Missverständnis. Das Mädchen ist enttäuscht, weil sie denkt, hey, warum gibt er mir nicht seine Jacke? Und der Junge denkt sich halt nichts. Der denkt sich halt, was ist jetzt mit dem Mädchen los? Und das ist ein ganz einfaches und klares Beispiel. Aber wir merken, hätte das Mädchen was gesagt, hätte sie gesagt, hey, kann ich vielleicht eine Jacke haben? Hätte der Junge... Ja, gut, wenn das die Antwort gewesen wäre, dann wäre es was anderes. Aber dann hätte der Junge bestimmt gesagt, hey, ja klar, nimm die Jacke. Und das ist aber nicht nur in der Beziehung zwischen Mann und Frau so, das ist auch nicht nur in der Freundschaft so, sondern es ist überall so. Es ist in der Jugend so, es ist in der Gemeinde so, es ist zu Hause so, auf der Arbeit, in der Schule. Überall müssen wir klar kommunizieren, müssen wir klar reden. Und auch da wieder klare Fragen an dich. Wie gehen wir in unseren Freundschaften miteinander um? Kommunizieren wir klar? Reden wir klar? Sprechen wir Dinge an? Sprechen wir sie vielleicht auch aus? Oder sind wir eher so, dass wir nichts ansprechen, aber hintenrum dann sagen, oh Mann, hier, die ist voll mies oder das ist voll anstrengend mit ihm. Und wir tun so, als ob die Freundschaft voll gut ist, aber hintenrum reden wir, ja, und sind mundfusselig und hintenrum lästern wir. Und wir sagen, ja, die Freundschaft ist voll in Ordnung zwischen dir und mir, aber eigentlich ist es nicht. Und deswegen ist es auch, ja, die Frage an dich, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit deinen Freundschaften um? Kommunizierst du, sprichst du Dinge offen und klar an? Hast du diesen Mut dazu? Und genauso auch in der Jugend. Wenn es euch Dinge gibt, die euch nicht gefallen, bist du eine Person, die hinkommt zu uns und es offen anspricht, die es kritisiert, oder bist du jemand, der halt nichts sagt, aber dann hintenrum voll redet? Und nochmal zu diesem Beispiel zurückgekommen von Mädchen und Junge. Wir reden oft durch die Blume. Wir reden oft und ja, kommen nicht so ganz auf den Punkt. Wir versuchen der Person es irgendwie zu sagen, aber irgendwie auch nicht so deutlich. Und dann sind wir verletzt und ja, tun so, als ob alles in Ordnung wäre. Aber eigentlich ist doch nicht alles in Ordnung. Und wir sehen uns oft so danach, geliebt zu sein, aber können es irgendwie oft nicht klar sagen. Aber was wäre, wenn Gott so mit uns umgehen würde? Was wäre, wenn Gott in seinem Wort nichts anderes aufschreiben würde als irgendwelche Geschichten und Gleichnisse und wir alle so dran sitzen würden und sagen würden, was will Gott von uns? Und wir nichts verstehen würden, dann wäre das doch eigentlich ein Desaster, oder? Und wie macht es Gott? Gott macht es ganz klar. Er spricht nicht irgendwie durch die Blume und, naja, das kann man so verstehen oder so. Nein. Gott, was macht Gott? Er spricht ganz klar zu uns. Er sagt, tut Buße und glaubt. Markus 1, Vers 15. Es ist nicht anders zu verstehen. Oder Gott sagt zu uns, liebe mich aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit all deiner Kraft, mit all deinem Verstand. Es ist ganz klar, wie Gott zu uns spricht. Und Gott redet aber genauso klar auch zu uns und sagt, ich liebe dich. Ich habe meinen Sohn für dich gesandt. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Und wir sehen, Gott redet ganz klar. Gott redet und kommuniziert ganz klar. Und deswegen will ich dich auch da persönlich daran herausfordern, offen zu reden, ehrlich zu reden, liebevoll aber auch zu reden und klar zu reden. Versuche nicht, die Dinge klar zu formulieren, sondern versuche, die Dinge unmissverständlich zu formulieren, also so, dass man das nicht anders verstehen kann. Nur auf diese eine Art und Weise. Dann ist der nächste Baustein, der ist diesmal ein bisschen größer geschrieben, treu. Und zwar, und dieser Punkt ist eigentlich relativ selbsterklärend, dieser Punkt wird oft nicht direkt sichtbar, aber wir wissen, wenn wir einer Person etwas sagen und diese Person einfach treu ist, diese Person, wir wissen, über Jahre hinweg ist sie immer die gleiche Person. Sie wird immer, ja, in diesem Kleinen schon treu sein. Sie wird immer pünktlich kommen. Dann wissen wir, hey, es ist eine Person, der man glauben kann. Und diese Eigenschaft ist, ja, sehr, sehr wichtig und ich glaube auch manchmal unterschätzt von uns. Zum Beispiel, ein anderes Beispiel, wir verabreden uns. Wir sagen, okay, Mittwoch 18 Uhr, ich komme vorbei. Und dann ist es Mittwoch 17.40 Uhr und du schreibst, hey, ich kann doch nicht, ich komme doch nicht, das was dazwischen gekommen, sorry. Irgendwie ist es heutzutage voll normal geworden, aber eigentlich ist es nichts anderes, wie wir zeigen irgendwie unsere Untreue. Weil eigentlich haben wir zu dieser Person gesagt, hey, ab 18 Uhr schenke ich dir meine Zeit und will diese Zeit mit dir verbringen, will diesen Abend mit dir verbringen. Und im letzten Moment sagen wir, okay, ich schenke es dir doch nicht, ich komme doch nicht. Klar, es gibt Gründe, die auch ja, richtig sind und die vernünftig sind, aber trotzdem so dieser Punkt, diese Treue zu haben, zu seinem Wort zu stehen. Und genauso auch mit der Freundschaft. Wie oft lassen wir einfach Freundschaften fallen, weil wir einfach keine Lust mehr drauf haben, weil es uns einfach zu viel ist und wir sagen, ja, ich kann irgendwo anders eine Freundschaft holen. Wie oft ist es so, dass wir diese Dinge einfach so hinter uns lassen? Und was zeigt es auf? Dass wir nicht treu sind, dass wir eben nicht zu unserem Wort stehen. Aber wie wäre es, wenn Gott so wäre? Wie wäre es, wenn Gott uns einfach hinten runterfallen lassen würde? Aber Gott ist nicht so. Gott ist Wahrheit und sein Evangelium ist auch treu. Und es wird, ja, immer zu uns stehen. Der vierte Punkt ist, ich habe es Beständigkeit genannt. Ich weiß nicht, ob es so eine richtig gute und treffende Formulierung ist, aber Beständigkeit. Und bei diesem Punkt will ich noch ein bisschen länger da bleiben und ihr dürft gerne wieder zurück in Jakobus gehen. Und zwar will ich mit euch jetzt noch mal kurz den Abschnitt sozusagen als Ganzes anschauen und will in Vers 7 anfangen. Jakobus 5 ab Vers 7. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackerbauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfängt. Der Abschnitt, also unser Abschnitt eigentlich, beginnt damit, dass Jakobus sagt, seid geduldig. Und dann schiebt er direkt ein Beispiel hinterher, und zwar das Beispiel vom Bauer. Und er sagt, der Bauer ist wie folgt, er geht aufs Feld, er bestellt das Feld, er sät die ganzen Samen und dann, was macht er eigentlich? Eigentlich wartet er. Er setzt sich nicht an den Rand und wartet, aber er wartet darauf, dass dieser Same wächst. Er wartet geduldig darauf. Aber was macht er? Er arbeitet trotzdem nebenbei weiter und weiter. Und so sagt Jakobus, genauso wie der Bauer das tut, genauso sollt ihr auch leben. Ihr sollt hingehen und dieses Samen aussehen und dann geduldig darauf warten, dass es wächst. Und so sagt er, ihr sollt hingehen und darauf warten, dass Jesus wiederkommt, aber in der Zwischenzeit nicht nichts machen, sondern für Gott leben. Und dann sagt er weiter, woran wir nämlich arbeiten sollen, und zwar Vers 8, habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Also Jakobus sagt uns ganz klar, woran sollen wir denn arbeiten? Wir sollen daran arbeiten, dass wir miteinander gut umgehen. Wir sollen miteinander geduldig sein. Wir sollen nicht seufzen, nicht genervt sein, sondern vielmehr einander lieben. Und das ist leicht gesagt, aber es ist richtig schwer, wenn wir einen Menschen kennen, der uns so richtig auf die Nerven geht. Wenn wir einen Menschen kennen, der ständig lieblos ist, der ständig abwertend ist, einen Menschen kennen in unserem Umfeld, der einfach nur einen miesen Charakter hat und der sehr, sehr schwer ist, dann, wenn wir ehrlich sind, dann ist es schwer, geduldig zu sein. Dann ist es schwer, diese Person zu lieben. Und dann ist es schwer, dem nachzukommen, was Jakobus hier sagt. Aber Jakobus sagt nicht nur, dass wir das tun sollen und dass es schwer ist, sondern er sagt, pass mal auf, es gibt Vorbilder, die das vorgelebt haben. Vers 10, nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Er sagt, die Propheten sind unsere Vorbilder. Und in was sind sie unsere Vorbilder? In dieser Geduld, indem sie Dinge ertragen haben, die schwer waren, indem sie Menschen geliebt haben, die anstrengend waren. Und vorausgegangen sind zum Beispiel im Alten Testament Jeremia. Er hat sein ganzes Leben lang gepredigt und einer kam zum Glauben, Stephanus. Aber auch im letzten Jahrhundert Paul Schneider, vielleicht kennt ihn jemand von euch, Richard Wurmbrand. Männer wurden gefoltert und getötet. Warum? Weil sie Christus geliebt haben und weil sie ihm nachgefolgt haben. Und dann sagt er nochmal in Vers 11, Jakobus, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Und Hiob ist auch eines dieser Vorbilder, die dieses Leid ertragen haben und die geduldig ausgeharrt haben. Und jetzt kommen wir zu unserem Abschnitt. Jetzt kommt Vers 12 und Jakobus beginnt damit vor allem, aber meine Brüder, schwört nicht. Und man könnte meinen, irgendwie, das hängt nicht zusammen irgendwie. Ja, es ist einfach ein neues Thema. Und ja, die Frage können wir uns schon auch berechtigt stellen. Was hat es mit diesem Thema zu tun von heute? Warum sagt jetzt Jakobus, wir sollen geduldig sein und dann sagt er, wir sollen nicht schwören und sollen ja, ja sagen und nein, nein. Aber der Punkt ist der folgende, es ist leicht, etwas zu sagen, aber es ist schwer, im Leid sich an diese Worte zu halten. Wenn wir sagen, hey, ich wäre 16 und sag, wisst ihr was, für mein Leben, ich nehme es mir vor, ich werde, wenn ich heirate, nur einen Christen heiraten, nur einen richtig wiedergeborenen Christen. Aber wenn du mal 30 bist und immer noch niemanden gefunden hast, dann kann ich das dir sagen, dann sagst du das nicht mehr so leicht. Dann sagst du nicht mehr, ach ja, das passt schon. Nein, und wenn du 40 bist, vielleicht, was ist dann? Vielleicht sagst du es dann auch nicht mehr. Und vielleicht, ja, vielleicht willst du es gar nicht mehr sagen. Oder was ist, wenn du sagst, okay, wisst ihr was, ich verdiene eigentlich ganz gut, ich spende, kein Problem, immer 200 Euro jeden Monat in die Gemeinde. Und was ist aber, wenn du auf einmal deinen Job verlierst und auf einmal arbeitslos bist und nur noch so wenig Geld bekommst, dann wirst du nicht mehr sagen, hey, kein Problem, ich spende an die Gemeinde. Auf einmal wirst du merken, wie schwer es ist, deinem Wort irgendwie gerecht zu werden. Diesem Wort hast du gesagt, dass ich will spenden. Oder du sagst, ich werde immer jede Gemeindeveranstaltung besuchen. Mittwoch, Freitag, Sonntag, ich bin immer da. Und wer nicht da ist, hey Mann, der ist voll der schlechte Christ. Und auf einmal kommst du in die Beziehung und merkst, oh, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Und auf einmal lässt du mal diese Veranstaltung schleifen, mal diese Veranstaltung schleifen. Und du merkst, okay, wenn es schwierig wird, dann ist es auf einmal was ganz anderes zu sagen. Und ich glaube, das Schwerste ist, zu sagen, ich vertraue Gott. Weil wenn es dir gut geht, kann jeder von uns Gott vertrauen. Wenn du ein Haus hast, wenn du gesund bist, wenn deine Familie gesund ist, wenn du arbeiten kannst, wenn du Freunde hast, dann kann jeder sagen, ich vertraue Gott, kein Problem. Aber vertraust du auch Gott, wenn du ohne Geld, ohne Freunde, ohne Familie, ohne Gesundheit, ohne Partner dastehst und ganz alleine auf einmal dastehst, kannst du es dann auch sagen, ich vertraue Gott? Plötzlich merken wir das, was Jakobus hier meint. Jakobus sagt, habt Geduld, der Herr kommt bald, aber das Leben von euch wird viel Leid haben. Das Leben von euch wird schwer sein, aber gebt Acht auf eines, dass ihr eben nicht irgendwelche Worte sagt, sondern es gut überlegt, aber wenn ihr etwas sagt, dann haltet euch daran. Und vor allem, wenn ihr etwas über Gott sagt. Nun aber, wie ihr seht, habe ich hier auch nur eine Säule aufgebaut. Und wenn ich jetzt versuchen würde, dieses Dach so aufzustellen, dann würde es nicht halten, sondern es würde einfach so zusammenklappen. Und wir sehen, okay, das Haus ist noch nicht fertig und ja, hier liegt ja noch was auf dem Tisch. Also wird es wahrscheinlich auch noch nicht fertig sein. Denn wenn wir ehrlich sind, fällt es uns doch oft so schwer, oder? Fällt es uns oft so schwer, diesen Worten gerecht zu werden. Und wir kennen wahrscheinlich alle die Geschichte von Petrus. Wir kennen alle Petrus, wie er war, in seinem Wesen. Jemand, der vorangeht, der sagt, ich mache das, kein Problem. Das ist einfach mein Ding. Ich bin voll dabei. Und wir kennen auch die Geschichte, wie Jesus zu ihm sagt, dass du mich verleugnen wirst. Und was sagt Petrus zu Jesus selbst, auch wenn alle gehen, wenn alle dich verlassen? Ich bleibe bei dir und ich werde für dich sterben. Und am gleichen Tag, was hat er gemacht? Wir kennen die Geschichte, er hat Jesus dreimal verleugnet. Dreimal hat er gesagt, ich kenne ihn nicht. Er hat Hochverrat begangen. Er hat seinen geliebten Meister, seinen Freund, seinen Gott, hat er einfach verleugnet. Er war seinen eigenen Worten nicht treu. Er hat ja gesagt, aber nein gelebt. Und trotzdem kommt Jesus zu ihm nach seinem Tod und fragt Petrus dreimal, ob er ihn liebt und gibt ihm Gnade. Und Jesus hat ihn immer geliebt. Jesus hat ihm vergeben. Und Jesus hat diesen Petrus wieder eingesetzt. Und dieser Petrus, er war dann eine Säule der Gemeinde. Und ist es aber bei uns nicht oft genauso im Leben? Ist es bei uns nicht oft auch so, dass wir sagen, ja, ich mache alles und ich bin der Beste und ich schaffe alles. Aber dann, wenn es darauf ankommt, dann auf einmal nicht mehr. Jeder von uns würde sagen, ich will auf jeden Fall in Reinheit leben. Auf jeden Fall keine Pornos schauen, mich nicht selbst befriedigen, gar nichts. Aber wenn wir dann in die letzten Wochen schauen, dann müssen wir beschämt feststellen, dass es nicht geklappt hat. Und wir nehmen uns, und das glaube ich, jeder von uns ist vor, liebevoll miteinander umzugehen. Niemand von uns steht auf und sagt, oh, heute mache ich alle richtig fertig und bin richtig lieblos. Nein, niemand. Niemand von euch würde so aufstehen und sagen, oh ja, ich gebe ich mal allen den richtigen. Nein, niemand. Aber trotzdem passiert es so, dass wir sagen, okay, ich will liebevoll mit der Person reden und trotzdem fahren wir sie an und sind lieblos. Und auch diese Dinge, die wir hier angesprochen haben. Wir nehmen uns vor, klar zu kommunizieren, schaffen es dann doch nicht. Wir wollen treu sein, dann doch nicht. Und wir singen und beten, dass wir Jesus so sehr lieben, aus ganzem Herzen. Und die Woche fängt an und am Montag geht die gleiche Gewohnheit wieder weiter, wieder vor. Ja, und wir sind entmutigt. Wir bekommen das nicht hin, wir sind traurig. Und wie gerne wäre jeder von uns ein Mensch, wo dieses Dach nicht so schräg ist, sondern wo dieses Dach oben drauf steht und wo dieses Dach ehrlich oben drauf stehen kann, wo dieses Dach aufzeigt, hey, ich bin ein Mensch, der sein Wort hält. Aber wie war es nochmal bei Petrus? Jesus hat ihn nicht fallen gelassen. Jesus war es nicht egal, sondern was hat er gemacht? Jesus ist zu Petrus gekommen und was hat er ihm gegeben? Er hat ihm Gnade gegeben. Das habe ich immer so groß draufgeschrieben, dass es jeder von euch lesen kann. Gnade. Und diese Gnade, die Jesus Petrus gegeben hat, indem er ihm diese Sünden vergeben hat, indem er ihn wiederhergestellt hat, hat Petrus zu dem gemacht, wurde Petrus zu diesem Menschen, den wir in der Apostelgeschichte lesen. Dieser Petrus hat sich hingestellt und dann war sein Ja ein Ja. Er hat vor den Menschen gepredigt, hat gesagt, dass sie Buße tun sollen. Und dieser Petrus wurde so sehr verändert. Und deswegen will ich euch ermutigen. Ich weiß, dieser Kampf ist schwer. Und ich weiß, wir werden oft darin versagen. Aber wenn wir versuchen, dieses Dach nur mit dieser einen Säule zu halten, wenn wir versuchen, es nur aus unserer Kraft zu machen, dann sage ich euch, ihr werdet darin versagen. Und deswegen will ich euch ermutigen, macht es nicht aus eurer eigenen Kraft, sondern geht hin und ja, tut darüber Buße. Bittet um Vergebung und nehmt diese Gnade an, aber kommt zu diesem Kreuz und mach es nicht selber. Und ich will abschließen mit den Versen aus Philipper 3, Vers 13 bis 14. Brüder, ich denke nicht von mir selbst, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin, zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Nicht wir, sondern Christus. Und lasst uns genau dem nachlaufen. Lasst uns da nachlaufen, dass wir Menschen werden, Männer und Frauen, die ein Wort haben, das was wert ist und die ihr Ja ein Ja ist. Aber lasst es uns nicht für uns machen, sondern für Gott und mit Gott. Und deswegen die abschließende Frage nochmal an dich. Was redet lauter? Deine Worte oder dein Leben? Amen.